So, dann begrüße ich Sie zu unserem letzten Shiur, zum zweiten Kapitel von Masechet Megillah. Wir sind auf Daf Chaf Amud Bet bei der Mishne. Kol Hayom Kasher Likriat HaMegillah. Es gibt eine Mitzwe, nachts die Megille zu hören und sie auch tagsüber zu hören. Und dafür reicht der ganze Tag. Oder Kriyat HaHalel, so auch, wenn man Hallel sagen soll. Dann kann man es früh sagen oder spät. Ja, für den ganzen Tag. Letzte Woche haben wir gelernt, was tagsüber heißt. Tagsüber heißt vorzugsweise von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und es kann sich sogar ein bisschen jenseits dieser zwei Extrempunkten ausdehnen. Nämlich von der Morgenröte bis zur Nacht. Willi Kriyat HaHalel, um Hallel zu lesen, ule Tkiat Shofar, auch für die Mitzvah, um Shofar zu blasen, ule Netilat Lulav, um die Mitzvah zu erfüllen, die vier Arten, die Arba Minim, zu Sukkot zu erheben, ule Tfilat HaMusafim, um Musaf zu beten. Achtung, jene Leute, die heute einen Siyum gemacht haben für Masechet Brachot, für die Daf Yomi lernen, wissen, dass man vorzugsweise Musaf wesentlich früher beten soll. Und es gibt dort eine Frage, bis wann? Und mit einer Meinung, ich glaube von Rabbi Yehuda, Ad Sheva Shaot. Und man soll deshalb, das ist auch halachisch festgelegt, die Idealzeit, um Musaf zu beten, ist eben früh. Und sollte sich das verzögern, dann kann es mal vorkommen, dass es halachisch besser ist, um zuerst Minche und dann Musaf zu beten. Und diese Situation, wir wollen gar nicht in so eine Situation kommen. Ja, es ist nicht so, dass es einfach eine Option ist, sondern wir wollen das vermeiden. Ule vidui haparim, zu Yom Kippur hat der Kohen Gadol das Sündenbekenntnis in seinem Namen, im Namen aller Kohanim und im Namen des Volkes Israels ausgesprochen, das ist dir der Vidui. Entschuldigung, hier geht es um die andere Parim. Ähnlich parallel dazu gibt es auch zwei Situationen, wo man ein Opfer im Namen des ganzen Volkes bringt oder wo ein Kohen Gadol ein eigenes Vidui sprechen muss, nämlich für Par Helam Davar Shel Tzibur. Das heißt, wenn das Sanhedrin einen Fehler gemacht hat, ein Urteil ausgesprochen hat, gesagt, dass etwas Verbotenes erlaubt ist, und viele, viele, viele Menschen im Volk haben das im Sog davon, begingen diese Sünde und da die Mehrheit des Volkes sich deshalb versündigt hat, weil das Sanhedrin einen irrtümlichen Fehler gemacht, also ein Fehler ist ja irrtümlichen Psak ausgesprochen hat, bringt das Volk nicht, also bringen die Menschen nicht ein Opfer, sondern die Mitglieder des Sanhedrin, Enea Eda. Und gleich auch, parallel dazu, gibt es die Person, die vom Amt her die heiligste Person des Volkes sein soll. Natürlich ist Heiligkeit nicht nur eine Sache, die vom Amt kommt, sondern seine persönliche Qualität, die zu pflegen ist. Aber vom Amt her ist das der Kohen Gadol. Der Kohen Gadol hat wie jeder Mensch die Verantwortung immer wieder eine Entscheidung zu treffen, wie benehme ich mich. Aber beim Kohen Gadol, weil er dieses Amt bekleidet, sollte er einen Psak für sich aussprechen, und dieser Psak ist ähnlich falsch, also ähnlicher Psak wie was bezüglich seiner drin ausgesprochen wurde, da muss er auch ein besonderes Opfer bringen. Und also er handelt, es ist interessant, beim Kohen Gadol nehmen wir an, dass er nur durchdacht handelt. Er kann einen Fehler beim Durchdenken machen, aber er handelt nur durchdacht. Also ein Korban bringt er Helem, da war Bishigat Maase, er hat etwas vergessen, irrtümlich deshalb falsch entschieden, und deshalb hat er falsch gehandelt. Das ist
kommt nicht vor, dass er nicht gut konzentriert ist.
Nee, das darf beim Kohen Gadol, ist nicht einmal denkbar. Nicht, das darf nicht geschehen, das ist nicht einmal denkbar. Jetzt bitte ich euch nachzudenken, wie skandalös das scheinen musste, als zur Zeit des zweiten Tempels, während wie viel waren es, 2 Jahrhunderte oder mehr, der Kohen Gadol immer wieder nicht so einer war, der wegen seiner großen Würde zum Kohen Gadol wurde, sondern weil er gute Kontakte hatte und einen schönen Preis der Regierung bezahlt hat und so zum Kohen Gadol wurde. Und das kostete viel Geld, Und das hat man sich nicht sehr lange leisten können. Die meisten haben es nur vor ein Jahr gemacht. Die Gemara sagt sogar, dass viele davon verstorben sind in kurze Zeit, weil die eben unwürdig waren. Allerdings, das sind die Parim, die zwei Ochsen, die gebracht werden, von denen wir morgens bei Korbanot, die sich die Zeit nehmen, am Morgen, beim Morgengebet Korbanot zu sprechen, dann sagt man dabei, wenn man die Zeit hat, ja, hoffentlich, sagt man ein Kapitel aus der Mishne, Ezo Mekoman Shel Zvachim, an welchen Ort hat man die Opfer gebracht im Bet HaMikdash, und was hat man mit denen getan? Die erste, die gebracht, dann heißt es Kodshe Kodashim, alle heilige Opfer, Shechitatan Batzafon, die hat man an der Nordseite, nördlich vom Altar, vom Misbeach, geschächtet. Vikibul Daman Bichil Sharet Batzafon, das hat er gemacht. Jetzt, das Blut empfangen dort. Und dann ist die Frage, was tut man mit den Opfern? Also, Par Vesair Sholem Kippurim. Der heiligste Opfer sind die zwei Opfer, zu denen ich früher hingewiesen habe, die kommen vier Wörter später. Die Opfer, die man zu Yom Kippur gebracht hat, wo der Kohen Gadol ein Sündenbekenntnis in seinem Namen, im Namen der Kohanim und im Namen vom ganzen Volk Israel gesprochen hat. Ein Ochs und ein Widder. Ja? Paar, ist das ein Widder? Ich kenne mich in Tieren nicht genug aus, das behandelt mit den Fremdsprachen. Die männliche Ziege, ist das ein Widder oder nicht?
Ziegenbock,
danke. Also Ziegenbock. Aha, okay, ich habe immer Probleme mit dem Widder. Ein Ochs, den kann ich identifizieren. Der Ochs, den kann ich identifizieren. Das ist leicht. Ein Stier, was ist?
Ein Stier.
Ein Stier. Ochse hat man nicht in Bet HaMikdash gebracht, weil mussten Tamim sein. Ja, fehlerlos. Also Entschuldigung. Die Landwirtschaft, weil ich bin ein städtischer Mensch. Ich kenne mich mit der Landwirtschaft ungenügend aus. Erstens mich nicht mit der Sprache der Landwirtschaft. Ich kann die Tiere noch erkennen. Auf was? Du warst ein Kibbutz, siehst du? Mir fehlt das. Okay. Also jedenfalls, Viduya Parim, das ist die heiligste Opfer, sind diese zwei von Yom Kippur, dessen Blut man sogar im Allerheiligtum gespritzt hat. Die nächsten zwei sind Par Helem Davar Shel Zibur und Par Shel Kohen Gadol. Also das sind die Parim Hanisrafim, und es gibt auch Seirim Hanisrafim. Es gibt noch halt noch ein alternatives Opfer. Sollte die Sünde nicht irgendeine schlimme Sünde sein, sondern Götzendienst, dann gibt es in Parashat Schlach noch ein anderes Opfer. Und so kommen wir auch zu Ziegenbocken, die auf der gleichen Stufe sind. Das ist Vidui Paparim. Ganze Tag Koscher, um dieses Sündenbekenntnis abzulegen. Oder Vidui Maaser. Jede drei Jahre sollte man Vidui Maaser sprechen. Jede drei Jahre im siebenjährigen Schmittazyklus, das heißt, es sind zweimal in sieben Jahren, ja, dass man alle Maasrot ordentlich ausgesondert und abgegeben oder verzehrt hat. Das ist Vidui Maaser. Lo achalti mimenu be'oni velo natati mimenu lemet. Also man hat verhindert, dass es tameh wird, man hat es ordentlich aufgegessen, nicht in einer Zeit, wenn man nicht darf. Ule vidui Yom Kippurim, für die Sünden und Bekenntnisse von Yom Kippur, ja. Lismicha, wenn man ein Opfer gebracht hat, ja, was je nachdem gab es eine Mitzwa von Smicha. Smicha, heißt, man hat mit den Händen auf dem Haupt des Tieres so Gewicht ausgeübt, um es so zu bezwingen, und damit war es die Vorbereitung für, also Vorderschritt, ha? Nicht die technische Vorbereitung, sondern eine Vorbereitung, eine geistige Vorbereitung, ja? Man hat damit sozusagen das Tier bezwungen und für Gott gebracht, ja? Das ist die Smicha, und bei der Smicha gibt es noch viele Kavanot, okay. Lischchita, für das Schächten, Litnufa. Nach dem Schächten hat man dann, je nachdem, eine Hebebewegung gemacht, oder Schwingen, wie das manchmal in deutschen Übersetzungen heißt, wobei Schwingen bei mir eine ganz andere Art Bewegung. Aber es gibt das Male Umorid, es war so eine Bewegung. Male Umorid, Molich Umevi. Ja? Man geht hoch und nieder, weg und zu sich. Und deshalb ein bisschen, es sind so hin und her schwingen. Aber ich denke bei Schwingen eher an.
Ja.
Das kann man in der Aufnahme nicht auslegen, aber okay. Gut.
Das ist sehr von der Schweiz inspiriert.
Jedenfalls. La Gasha. Ja, bei solchen Dingen, wo es eine Mitzwa gab, um es zu präsentieren beim Altar, Likmitza, bei Menachot, dass man ein Mincha, die nicht von einem Kohen gegeben wurde, sondern von allen anderen, hat ein Kohen davon ein Stück ausgesondert, das ist die Likmitza, so ein Art kleines Handvollchen. Eigentlich, man hat so die Hand hineingetan, was in der Hand gehabt und das mit dem Daumen und mit dem kleinen Finger abgewischt und was drin blieb, das war die Kmitza, die man auf dem Altar geopfert hat. Und der Haktara und dann jene Teile, die auf dem Misbeach, auf dem Altar geopfert werden sollen, das heißt verbrannt, da hat man den ganzen Tag dafür gehabt. Eigentlich für gewisse Dinge hat man auch die Nacht drauf gehabt, aber das lassen wir noch offen. Limlika, wenn man als Opfer Vögel gebracht hat, dann hat man nicht eine Schritta gemacht, wie wir das vom Alltag kennen, mit einem Messer, sondern gab eine besondere Mitzwa, dass der Kohen das tun soll mit Melika. Melika heißt, er hat so einen vorbereiteten Nagel gehabt, der sehr scharf war, und mit dem hat er, das waren kleine Vögelchen, hat er von hinten her den ganzen Hals durchbohrt und so, dass das Tier gleich getötet. Das ist ähnlich wie die Schritta, geht nur in der umgekehrten Richtung. Sollte man so etwas tun für ein Tier, das wir essen wollen, dann ist das Tier für den Verzehr ungültig, weil Schritta vom Hals ist und die Wirbelsäule nicht durchbrochen werden darf. Aber einzig bei den Vögelopfer war das die Weisung. Und der Kabbalah, um Blut zu in einem Gefäß zu empfängen, dass man dann auf dem Misbeach gespritzt hat, Ula Hazaya eben zu spritzen, Ula Shkayat Sota, wenn eine Frau eine Sota war, ja, also verdächtigt, dass sie fremdgegangen ist, man weiß, sie hat einen Freund, sie hat sich mit dem Freund irgendwo verschlossen und es gibt aber nur einen Zeugen, also keine Zeuge, die sagen, dass tatsächlich etwas geschehen ist. Und dann ist und der Mann hat ihr zuvor gesagt, also den Mann sollst du jetzt nicht mehr sehen, das geht doch nicht. Du musst ja wählen, er oder ich, ja. Der war Mekane, er hat sie ja untersagt und sie hat es dennoch gemacht und es gibt den Zeugen. Das Paar darf nicht mehr zusammen sein, sei es denn, wie dürfen sie wieder zusammen sein, wie kann man das wieder die Beziehung eigentlich wieder aufbauen. Sie trinkt, es gibt dieses Ritual, wo sie dann von Mesota trinkt. Sie wird eigentlich unter Druck gesetzt. Man soll schwören, dass akzeptieren, einen Schwur akzeptieren mit Fluch und mit Segen, ob sie jetzt fremdgegangen ist oder nicht. Und wenn sie dann das Wasser trinkt, in dem der Text von Parshat Sota gelöst wurde, das soll tagsüber geschehen. Nachher, wenn sie nicht verstorben ist, dann darf sie wieder mit ihrem Mann sein. Das ist bei Shkayat Sota. Sollte sie aber, soll er ein Heiliger sein, das ist ganz wichtig, und sie die Ehe gebrochen haben, dann ist sie davon verstorben. Ula Rifat Egla, wenn ein Ermordeter irgendwo gefunden wurde, man weiß nicht wer, man kann den Fall nicht lösen, dann müssen die Ältesten der naheliegenden Stadt ein Opfer, also nicht ein Opfer, aber ein symbolisches Art Opfer bringen, das, um sich die Hände zu waschen, dass sie nicht die Schuld tragen, dass diese Person ermordet wurde. Ja, sie haben den Menschen nicht umgebracht. Daraus kann man ableiten, eine gewisse Schuld tragen sie doch für Ordnung und gesetzestreue Benehmen in ihrer Umgebung. Und das, dabei wird ein Kalb enthauptet, das symbolisch für das Leben, das abgerissen wurde. Das kann man auch während des ganzen Tages tun. Wenn jemand Zorat hatte und er ist geheilt worden, für die Reinigungsrituale des Mazurah reichen der ganze Tag. Kol Alayla Kasher, das war für alles, was während des ganzen Tages gemacht werden kann. Aber Kol Alayla Kasher, die Ktzirat Omer, man muss vor dem, dass man das Omer-Opfer am zweiten Tag Pesach bringt, muss man die Gerste ernten. Das hat man nachts getan, während der Nacht vor, das heißt Motzei Yom Tov, vor dem zweiten Tag. Motzei Yom Tov, das war sogar so, wenn es am Schabbes ist. Ja, das ist so wichtig, dass man das sogar am Schabbes tun darf. Auch wenn das ein Issur d'Oraita ist, zu ernten am Schabbes. Aber hier ist eine Mitzvah und die Mitzvah ist noch stärker. Also, Lektzirat Omer. Lekter, Chalavim ve'Ivarim. Ah, was ist das? Früher hatten wir Haktara. Es gibt eine gewisse Sache, gewissen Dinge, die auf dem Altar verbrannt werden. Die dürfen während des ganzen Tages gemacht werden. Aber es gibt andere Tage, Dinge, habe ich gleich gesagt, die man während der Nacht auch opfern kann. Nämlich, das was darf man von tagsüber bis zur Nacht lassen? Von einem Opfer hat man erstens das Blut auf dem Altar gespritzt und dann hat man gewisse Teile des Opfers, je nach welches Opfer das ist, auf dem Altar verbrannt. Dieser zweite Schritt, den darf man während der ganzen Nacht durchführen. Was hat man typischerweise vom Opfer auf dem Altar verbrannt? Wenn es kein Ola-Opfer war, kein Ganzopfer, dann hat man, eben Ganzopfer heißt man, man hat alles geopfert. Wenn es nicht ein Korban Ola war, dann hat man Chalavim, Chalavim gebracht. Das Fett und eigentlich auch Emurim, gewisse Innereien. Die Evarim, die Körperglieder, das bezieht sich eher auf dem Ganzopfer, wo man alles geopfert hat. Also das darf man während der ganzen Nacht bis der Morgenröte. Sehr klar, das ist die allgemeine Regel. Da war schon mit Sotobiom etwas, das ausgerechnet tagsüber geschehen muss. Kasher Kolayom darf man während des ganzen Tages tun. Da war schon mit Sotobalaila, wenn die Mitzvah von einer Sache nachts zu erfüllen ist, Kasher Kolayom darf man ganze Nacht tun. Hekter Chalavim Veverim darf man tagsüber und bis am nächsten Morgen. Okay. Minalan. Ja, woher wissen wir, was? Was ist die erste Halacha, die wir hatten? Genau. Vorher wissen wir, dass wir die Megillah während des ganzen Tages lesen dürfen. Also, dürfen wir sicher lesen, aber dass man damit seine Pflicht erfüllt. Der Amar Kra im Vers steht, Vayamim ha'ele nizkarim ve'na'asim. Diese Tage bleiben in Erinnerung und werden getan, erfüllt, gemacht. Das ist, was wir betont wird, ist Yamim, Tage. Das ist anders als zum Beispiel Kriyat Shema. Bei Kriyat Shema gibt es eine Mitzvah tagsüber und nachts die Kriyat Shema zu lesen, aber allerdings steht dort nicht Yom, sondern steht Beshoch Becha Uf Kumecha, wenn du schlafen gehst und wenn du aufstehst. Und deshalb, wenn wir aufstehen, wir stehen nicht während des ganzen Tages auf, sondern wir stehen am Morgen auf. Meistens. Einige Leute. Die werktätig sind. Ja, so etwas. Okay. Likriat Halel, Halel kann während des ganzen Tages sagen, woher kommt das? Dichtiv, weil geschrieben ist, Mimizach Shemesh ad Mevo'o Me'ula L'Shem Hashem. Vom, was ist Mimizrach Shemesh? Was ist das Wort Mizrach? Osten auf Hebräisch, woher kommt Mizrach? Wo die Sonne aufsteigt, ja? Mimizach Shemesh, vom Aufsteigen der Sonne, ad Mevo'o, bis sie geht. Und das ist wo? Im ersten Kapitel vom Hallel. Also ein gutes Zeichen dafür, eine gute Quelle, um zu sagen, dass man während des ganzen Tages Hallel sagen kann. Rav Yosef, nicht Rabbi Yossi, das muss man mit Rav Yosef ersetzen. Rav Yosef Omer sagt, es gibt noch eine andere Quelle. Im letzten Kapitel des Hallels. Ze hayom asa Hashem nagila venismachabo. Das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Wir werden uns freuen, ja, wie soll ich Nagila und Nismacha unterschiedlich in Deutsch übersetzen? Freuen sind Synonym. Jubeln und freuen, sowas. Jedenfalls sehr hayom. Hier sehen wir wiederum, dass Yom das Wort ist, das ausgewählt ist und
glücklich
betont wird. Ja. Lula und Tilat Lulav, dass man Lulav auch, also die vier, ja.
Entschuldigung, ich habe eine Frage.
Ja?
Ja?
Ich habe vier Fragen. Halel
Mimizrach ad Mevo. Ja? Mimizrach Shemesh ad Mevo. Und demnächst werden wir Pessach haben und dann werden wir mitten in der Nacht Hallel.
Sehr gut. Das ist jetzt ein Thema für sich. Ein Riesenthema. Warum sagen wir Hallel? Überhaupt. Da müssen wir unterscheiden. Es gibt drei verschiedene Arten Hallel. Es gibt das Hallel von Rosh Chodesh. Dieses Hallel nennt der Talmud ein Minhag. Eigentlich gibt es zu Rosh Chodesh keinen Anlass, um Hallel zu sagen. Es ist ein babylonischer Brauch, ein alter babylonischer Brauch. Als Rav, der große Schüler von Rabbi Judah Nasi, von Israel nach Babel zog und dort ankam, hat er gesehen, wie die Menschen Hallel zu Rosh Chodesh sagten und ihm war das neu. Und er war so ein bisschen entsetzt. Und dann hat er gemerkt aber, dass sie es ein bisschen anders tun als sonst. Sie sagen nicht das ganze Hallel. Und er hat dann akzeptiert, das ist ein Minhag und man darf es als Minhag tun. Das ist Hallel von Rosh Chodesh. Dann gibt es Hallel zu Feiertagen. Das ist der normale Hallel. In Erinnerung an ein Feiertag, an dem bestimmte Opfer gebracht wurde. Es gab Wunder, die geschehen sind. Und wir sprechen das. Und dann haben wir Hallel zum Seder. Und bei Chassidim übrigens auch zu Mariv vor dem Seder. Das Mariv vor dem Seder ist noch ein Thema für sich. Aber Hallel beim Seder kann man auf verschiedenen Arten und Weisen eigentlich kategorisieren. Eine Sache ist, wir beleben wieder den Auszug aus Ägypten, das ist das Magid. Und deshalb ist es, wie wir beim Wunder dabei sind. Wenn wir beim Wunder dabei sind, dann hat es nicht mit Gebetszeiten zu tun, sondern jetzt ist der Moment, um Danke zu sagen. Eine andere Möglichkeit ist, dass das ganze Magid baut darauf, es ist nicht nur einfach erzählen, was war. Wir kennen das doch. Es gibt Juden, die ihre Geschichte gut kennen, was schön ist, aber leider bei der Geschichte mehr oder weniger stehen bleiben. Das ist alles alte Sachen, alles was war. Ich habe einen Freund, der in Melbourne lebt, und er hat erzählt, wie eines Tages das Jüdische Museum in Melbourne eine Ausstellung gemacht hat zu Chadarim. Erziehung, wie das im Städtel war. Und ganz viele Schulen haben ihre Kinder dorthin geschickt, um das zu sehen, und viele Eltern sind gegangen. Und sind auch Kinder von religiösen Schulen gekommen. Und die sahen plötzlich eigentlich eine Darstellung von eigentlich, was der Alltag ist. Und sie müssen so schmunzeln. Für die einen ist das die Vergangenheit, für die anderen ist das die Zukunft. Es ist Gegenwart und Zukunft. Und so auch muss ich das beim Magid betonen. Man kann das Magid so anschauen, ich erzähle nur von der Vergangenheit, das war unfertig. Aber das ist nicht das Ziel von Magid. Das Ziel von Magid ist, damit entsteht eine Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung wird zuerst unmittelbar geäußert, indem wir das Hallel einfügen. Wir gehen unmittelbar Gott loben. Und deshalb auch, schauen Sie mal, was für eine komische Sache das ist. Das Hallel am Seder wird in zwei aufgeteilt. Es wird nicht als Hallel gesagt, sondern es gibt die Mahlzeit dazwischen, wie die Mahlzeit eigentlich ein Teil des Lobes ist. Ja, das ist eigentlich der Höhepunkt. Und natürlich stellt das unsere Praxis in Frage, dass wir bei der zweiten Hälfte vom Hallel schon sehr müde sind. Ja. Vielleicht sollen wir uns gut ausruhen und erst nicht. Manchmal muss ich so ein bisschen, es ist ein bisschen traurig, wenn ich sehe, dass Menschen bis zum Dessert bleiben und dann verschwinden sie. Sie haben nur 2 oder 4 Becher getrunken und ein großer Teil von Hallel fehlt. Das Hallel und das Essen sind miteinander tief verbunden und man braucht das Hallel also am Ende auch. Okay, jetzt zurück zu unserer Gemara. Netilat Lulav. Dichtiv al geschrieben ist, ulkachtem lachem bayom arishon, die Mitzwa von der Torah, um Lulav zu nehmen, also Abaminim, gilt am ersten Tag, nicht während 7 Tagen. Wir tun das 7 Tagen, mit Ausnahme von Shabbat. Das ist eigentlich nicht die Grundhalacha, sondern die Halacha, wie sie heute praktiziert wird. Das ist, eins war so, dass im ganzen Volk Israel man nur einen Tag Lulav unter Druck genommen hat. Mit Ausnahme von Bet HaMikdash. Die Leute, die im Bet HaMikdash waren, die haben 7 Tage lang aber mit ihm genommen. Und mit der Zerstörung des Bet HaMikdash hat Rabban Yochanan ben Zakkai verordnet, dass man die Praxis des Bet HaMikdash auf dem ganzen Volk ausdehnt. Ja? Und, aber in der Tora ist es nur bei Yom HaRishon, allerdings steht bei Yom HaRishon. Entschuldigung. Gut. Velitkiat Shofar, Shofarblasen hat man auch dafür den ganzen Tag. Dichtiv Yom Teruah Yelechem, soll euch ein Posaunenschalltag sein. Ich habe die Übersetzung von Rödelheim und Schmackolene mittlerweile schon mitbekommen. Ul Musafim, und für die Musaf-Opfer, Dichtiv ist es geschrieben, Devar Yom Beyomo. Jedes Opfer hat man an seinen Tag zu bringen. Es ist mit dem Tag verbunden. Uletfilata Musafim, was ist mit dem Gebet von Musaf? Ja, in der Mishnah steht Musafim. Es steht Uletfilata Musafim und Musafim. Für beide. In der Mishnah steht zuerst, man hat den ganzen Tag für das Gebet von Musaf, dann steht für die Opfer von Musaf. Hier in der Gemara ist es umgedreht. Warum? Weil erstens sprechen wir von den Opfern, denn das Gebet leitet sich von diesen Opfern ab. Und deshalb sagt die Gemara hier, Letfilat HaMusafim, Ke Musafim Shavu Rabbanam, die Weisen, die verordnet haben, dass man ein Musaf-Gebet machen soll, die stellten das gleich mit dem Opfer. Ule Vidui Parim, was ist mit dem Sündenbekenntnis für diese 2 Stiere, für den Stier des Sanhedrins und für das Stier des Kohen Gadols, die Alif Kapara Kapara Miyom HaKippurim, man macht eine Analogie, es steht Kapara dabei, Verzeihung, und es steht auch zu Yom HaKippurim, und Yom Kippur hat man den ganzen Tag dafür, und deshalb hat man den ganzen Tag für das Sündenbekenntnis für diese 2 andere Opfer. Das bringt uns natürlich zur Frage, wieso man zu Yom Kippur den ganzen Tag hat, um wieder durchzusprechen. Der Tanja, wir haben eine Breite gelernt, Gabi Yom HaKippurim, bezüglich Yom HaKippurim, wie gelernt. Es steht, Vechiper Ba'ado Uva'ad Beto, der Kohen Gadol mit dem Stier, den er gebracht hat, hat er Sündenkenntnis für sich gesprochen und für seine Familie und für Ulechol Echava Kohanim. Im jeden Fall steht dort Vechiper Ba'ado Vad Beto. Sagt die Gemara, wie bewirkt er dort die Verzeihung, Bechaparat Dvarim HaKatuv Medaber, wir sprechen von der Sühne mit Worten, nämlich Sündenbekenntnis, Bechapara, Bimamahu, und die Kapara geschieht tagsüber, Dichtiv, es ist geschrieben, bei Yom Hazeh, Chaper Alechem, an diesem Tag wird Gott euch verzeihen. Ja? Wörtlich übrigens, Lechaper heißt wegzuwischen. Deshalb auch die Kaporet, die verdeckt, das ist das Verdecken. Die Kaporet war der Deckel der Bundeslade. Lechaper hat man auch, wie man Blut an den 4 Ecken des Misbeachs angebracht hat, wenn es ein Sühneopfer war. Und Lechaper ist auch die Verzeihung, weil die Sünden verdeckt werden. Okay, sie sind nicht mehr sichtbar. Das ist bei Yom HaZeh Chaper Alechem. Und Levidui Maaser, auch für das Bekenntnis für Maaser, Dichtiv ist geschrieben, Vamata lifnei Hashem Elokecha, du sollst sagen, vor dem ewigen dein Gott Allmächtige, Bi'arti HaKodesh min HaBayit, ich habe alles Heilige aus dem Haus verzehrt, ausgenützt, rausgebracht, Bi'arti HaKodesh min HaBayit, und dort steht, Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavcha. An diesem Tag befiehlt dir der Ewige, dein Gott Allmächtige. Und da haben wir wieder Hayom Hazeh. Hayom. Lismicha velishchita. Was ist mit Smicha und mit Schächten? Dichtiv, Schächten, wohlgemeint, man meint damit nicht das Schächten von Tieren für den Konsum, sondern das Schächten von Opfern. Vesamach Veshachat, die beide stehen nebeneinander im Text. Uchtiv ba bishchita, bezüglich der Shchita steht, Beyom Sifrachem, an dem Tag, wenn ihr das Opfer bereitet. Velit Nufa, für die Hebe, es steht Beyom Hanifchemet Haomer, als ihr das Omer-Opfer hebt. Als ihr das Omer-Opfer hebt. Und dann haben wir Ulagasha. Ulagasha. Das Nahebringen beim Altar, die Kishlet Nufa. Es wird verglichen mit, es wird analog, also nebengestellt mit Nufa mit der Hebe. Dichtive. Velakach HaKohen miyad ha'isha et minchat haknaot. Zum Beispiel, dass die Menachot, ja, ein Mincha musste man dem Altar nahebringen, vor dass man die Kmitza gemacht hat. Dann heißt es, er wird das von der Frau nehmen. Das ist bei einer Minchat Sota. Die Sota hat ein Opfer gebracht, ein Gerstenopfer. Veiniv, er wird ja hochheben. Veikriv und nahebringen. Ja, velimlika, velikmitza, velaktara, velazer. Bei all diesen Fällen, wie wissen wir, dass es tagsüber ist? Dichtiv al geschrieben ist, beyom tzavoto et bnei Israel. An dem Tag, ja, wie es befohlen wurde, dem bnei Israel. Das erklärt fast alles mit einer Ausnahme. Ja, Ashkayat Sota. Also alles, was wir hier haben. Wir hatten dort die Mincha von einer Sota, aber die Sota muss auch trinken. Und Ashkayat Sota, was ist mit dem Trinken von der Sota? Atje Torah Torah. Wir machen eine Analogie, es steht hier das Wort Torah dort, das Wort Torah Achtivacha, hier steht Vasala Kohen et Kola Torah Zot. Der Kohen wird ihr diese ganze Lehre tun. Uchtivatam dort steht, Alpia Torah, Asher Yorucha, nach der Torah, die sie dir lehren werden, ja, weil er Mishpat, ja, und für die Gerichtsentscheidung. Ma Mishpat Bayom Afkan Bayom, es gilt eine allgemeine Regel. Alle Gerichtsentscheidungen müssen tagsüber getroffen werden, nicht nachts. Ein Bedin trifft Entscheidungen tagsüber, ein Bedin tagsüber. Es gibt einige Fälle, wo ein Bedin tagsüber anfangen darf und nachts enden darf, aber generell finden die Bedin-Entscheidungen tagsüber statt. Und weil es Mishpat steht, und es steht Al-Pia Torah Asher Yerucha Mishpat, dann sehen wir, dass die Torah hier, diese Lehre, ist eine Tagsüberlehre. Und es steht auch beim Kohen, er soll das, die ganze Lehre von Sota ausführen. Und das soll deshalb auch tagsüber geschehen. Jetzt sind wir eigentlich auf Daf Chaf Aleph Amud Aleph. Aber bevor dass wir dort kommen, möchte ich ein kleines Tosfot zeigen. Weil wir haben so viel gelesen, wir sollten uns inhaltlich damit beschäftigen. Ich zeige mal in der Gemara, wir gehen einige Zeilen zurück. Was hatten wir? Wir hatten hier folgende Elemente. Megillah, okay, das ist ein Thema für sich. Hallel, Thema für sich. Bei Hallel gab es verschiedene Quellen. Tkiat Shofar ist auch ein Thema für sich. Musaf, okay, das ist ganz gut. Dann kamen wir zu Sündenbekenntnisse für die zwei Stiere von Sanhedrin, vom Kohen Gadol, für die Opfer von Yom Kippur. Okay, dann haben wir Sündenbekenntnis hinter uns. Vidui Maaser ist auch so was Eigenständiges. Ja, dass man verkündet, dass man die Masrot aus dem Haus gebracht hat. Man hat sie nicht zurückgehalten. Aber jetzt kommen wir zu Tempelthemen. Maaser, obwohl das Bekenntnis von Maaser im Tempel stattfindet, ist es an sich kein Tempelmitzvah. Es ist nicht ein Beit HaMikdash Mitzvah, weil Maaser Sheni zum Beispiel isst man in ganz Jerusalem. Vidui ist ja ein Tempel mit zwar, aber allerdings ist es ein bisschen ein eigenständiges Thema. Wir haben verschiedene Viduim zusammengebracht. Aber dann haben wir Smicha, Shchita, Hagasha, Hazaya, was haben wir, Tnufa, Hakrava. Wir haben eine ganze Menge Dinge, die sind alle eigentlich tempelbezogen. Und wir nehmen eine Menge davon. Da heißt es, Limlikalik mit Zalak Taraula Zaya, das ist die viertletzte Zeile in der Wilne-Ausgabe auf der Chaf Amud Bet, 4 verschiedene Themen. Für alle sagen wir, ah, da steht das Biyom Zavotot Bnei Israel. Wenn das Biyom Zavotot Bnei Israel am Ende eigentlich der Parashat HaKorbanot steht, es ist im 7. Kapitel von Parashat Vayikra, das heißt, es ist von Sefer Vayikra, das heißt, es ist in Parashat Tzav, die Parashot Vayikra und Tzav behandeln eigentlich die verschiedenen Opfer, die regelmäßig nicht nach dem Jahreszyklus, sondern von Einzelpersonen gebracht wurden. Eigentlich darf ich nicht regelmäßig sagen, sondern ich muss sagen häufig, aber nicht regelmäßig. Es ist nämlich nicht eine Frage der Regelmaß, sondern ein Sühneopfer hat man nur, es ist leider häufiger vorgekommen, weil viele Menschen im Volk leben und gab es immer wieder jemanden, der so eins bringen musste. Aber an sich soll es ja keine regelmäßige Sache sein. Ja? Ein Ganzopfer hat man sicher, viele Menschen wollten das bringen. Und ein Friedensopfer war da auch eine freiwillige Sache. Also sie sind aber nicht mit dem Kalender verbunden und sie werden nicht im Namen der Öffentlichkeit gebracht, sondern sie sind persönliche Opfer oder je nachdem kann es noch eine institutionelle Opfer sein, die also von Kohen Gadol, von Sanhedrin. Diese Opfer stehen dort. Und dabei steht Biyom Zavotot Bnei Israel am Tag, als er befohlen hat, den Kindern Israel. Und daraus leiten wir ab, dass alles nur tagsüber geschehen muss. Sehr gut, das heißt eine Sammelaktion. Sind wir einverstanden? Biyom Zavotot ist ein Sammelvers. In diesem Fall, warum brauche ich einen separaten Vers für Smicha, Shchita, Snufa? Kleines Problem hier. Diese Frage stellt Tosafot. Vorletzte Tosafot. Likmitza ulaktara dichtiv biyom tzavoto. Das habe ich jetzt abgelesen von dort unten, also eben das Wort. Aval shchita lo mafkinen mehaikra delav avodahi. Shara bezar. Es gibt gewisse Dinge, die heißen Avoda. Avoda ist nicht nur ein hebräisches Wort. Avoda ist auch ein technisches Wort, das halachisch bezeichnet jene Dinge, die unverzichtbar sind, die von einem Kohen gemacht werden müssen. Shchita eines Opfers muss nicht von einem Kohen gemacht werden. Die Halacha ist Shchita Kshira Bezar. Auch ein Nicht-Kohen darf im Bet HaMikdash ein Opfer schächten. Das ist allerdings nicht immer praktisch möglich. Warum? Weil bei bestimmten Opfern vorgeschrieben ist, dass sie nördlich vom Misbeach geschächtet werden. Und das ist eigentlich eine Fläche, wo Israelim, die nicht von Israelim betreten wird. Das heißt, es gibt technische Einschränkungen, die verhindern, dass das gemacht wird. Wobei die Gemara sagt, stellen wir uns vor, jemand würde ein sehr langes Messer machen, dann könnte er dort stehen, wo die Israelim stehen können, und schächten. Natürlich ist das nie in der Weltgeschichte geschehen. Es geht nicht darum. Ich will nur unterscheiden zwischen Dingen, die inhärent sind, und Dingen, die praktische Hindernisse begegnen. Und die Shchita ist an sich koscher von einem Nicht-Kohen. Es gibt auch viele Opfer, die dürfen überall im Tempelhof geschächtet werden. Und da gibt es keine technischen Hindernisse, dass ein Nicht-Kohen schächten soll. Smicha ist eigentlich eine Aufgabe des Bringers. Das tut nicht der Kohen, sondern das tut, sei es denn, der Kohen ist der das Opfer bringt. Und dann sagt das Wort, dann bleiben uns noch die Tnufa und Hagasha, die vorletzte Zeile von diesem vorletzten das Wort. Vechen Tnufa und Hagasha, bei diesen zwei, en zarich behu Kohen bemincha lifnei Hakmitza. Es muss nicht zwingend sein, dass ein Kohen das tut. Wiederum, es gibt technische Gründe, wofür man braucht, dass ein Kohen das tut, aber es ist theoretisch möglich, dass das nicht von einem Kohen gemacht wird. Okay, und das heißt, kurz gesagt, sie heißen nicht eine Avoda. Es gibt noch 4 Handlungen, die Avoda heißen. Das ist das Empfängen von Blut in einem Gefäß, die Kabbalah. Das Blut vom Ort, wo das Tier geschächtet wurde, bis zum Altar zu führen, Holacha. Dann haben wir die Zrika, ja. Also es gibt diese 4 Handlungen insgesamt. Melika muss von dem Kohen gemacht werden. Ja? Haktara ist auch das Opfern auf dem Altar von Opferstücke. Und Melika, bei einem Vogelopfer muss es sein, dass der Kohen die Schlachtung des Vogels unternimmt. Und nur er kann das tun. Das tut er übrigens, wenn er auf dem, je nachdem, vielleicht sogar auf dem Misbeach steht. Okay. Das war das. Jetzt gehen wir zu Daf Chaf Aleph Amud Aleph. Gibt es Fragen bisher?
Where is Melika?
Melika ist, when a bird sacrifice was brought, it wasn't shechted in the usual way, but rather a Kohen was specially trained for it, had a longish, very sharp thumbnail, and would push that through the neck of the little bird. It was invariably a little bird, and shecht it that way. And this is a unique feature of bird sacrifices. Bird sacrifices, if they would be slaughtered the usual shechting way, they would not be kosher as a sacrifice. And if a bird is slaughtered that way for consumption, it's not kosher for consumption. It's only for the sacrifices this was done. Ularifat Aigla. Für das Enthaupten des Kalbes, also wiederum, wo ein Mensch ermordet gefunden wurde. Amre de Rabbi Yannai, vom Lehrhaus von Rabbi Yannai, sagte man, wieso muss das tagsüber geschehen? Es steht dort Kapara. Vichupar lehem Adam. Es sollte ihnen das Blut, das vergossen wurde, verziehen werden. Und damit wird das gleichgestellt mit Opfer. Und genau wie Opfer, also viele Handlungen tagsüber geschehen müssen, aber der ganze Tag dafür zur Verfügung steht, so auch bei Egla Arufa. Okay. Ule Tarat Metzora, für das Reinigungsritual eines geheilten Metzora, die Chtivel geschrieben ist, Sot Tiet Torat Metzora, das ist die Lehre des Metzora, Biom Tahorato, an dem Tag, wenn er gereinigt wird. Also da sehen wir, es ist tagsüber. Bisher hatten wir verschiedene Halachot, die während des ganzen Tages erfüllt werden dürfen. Jetzt kommen wir zu nächtlichen Halachot. Kol Leila Kasher Likzirat Omer, die ganze Nacht ist geeignet für das Schneiden der Gerste für das Omer-Opfer. Ja, mach mal. Denn der Lehrer hat gelehrt, woanders, wo nämlich in Masechet Menachot, Ketzira usfira balaila va bayom. Das Schneiden vom Omer-Opfer und das Zählen vom Omer während 7 Wochen tut man nachts. Das Bringen dieses Opfers, wofür man die Gerste geerntet hat, nach vorher, tut man tagsüber. Ulektech alavim vevarim, für das Verbrennen auf dem Altar von Fett und von den Gliedern, die Chtivel geschrieben ist, kol alayla ad aboker. Es ist koscher für die ganze Nacht bis am Morgen. Sehr klar, das ist die allgemeine Regel. Da war schon mitzvato bayom, kasher kol ayom. Für etwas, die mitzwa, tagsüber ist, dann ist der ganze Tag dafür geeignet. Sehr klar, lituye mai. Immer wenn wir in der Mishnah sowas finden, das heißt sehr klar, das ist eine allgemeine Regel, dann darf man vernünftigerweise annehmen, dass nicht nur jene Dinge gemeint sind, die bereits in der Mishnah aufgezählt wurden, weil dafür braucht man keine Regel. Wenn ich schon weiß, es gibt diese 3 Dinge, dann brauche ich nicht eine Regel. Die Regel soll eine Regel da sein, damit zusätzliche Dinge eingeschlossen werden. Wenn ich sage, ich mag Birnen, Äpfel und Orangen, und dann sage ich, das ist die allgemeine Regel. Ich mag Obst. Dann darf man annehmen, dass ich nicht nur Birnen, Äpfel und Orangen liebe, sondern vielleicht auch
Pflaumen,
genau. Ja? Zwetschge? Ja, die kenne ich. Zwetschgeweihe in der Schweiz habe ich da gegessen.
Hier gibt es keine Pflaumen, hier gibt es Zwetschge.
Marillen. Ich habe übrigens eine ganze Liste von Wörtern, die ich, wenn ich in Deutschland besuche, die ich Leute, ich sage es gerne zu Leuten, damit sie mal sehen, was sie nicht, welche deutsche Wörter sie nicht kennen. Okay. Also sehr klar, Leitu Yemai, das sehr klar soll was bringen. Leitu Ya Sidur Bazichin Vesiluk Bazichin. Was ist das? Einer der Aspekten des Tempeldienstes war, es gab im Heiligtum, im Hechal, gab es Mobiliar. Was für Mobiliar gab es dort? Also das bekannteste ist die Menorah. Aber außer der Menorah gab es noch zwei andere Stücke, Mobiliarstücke. Es gab nämlich auch den goldenen Altar, auf dem von den inneren Opfern, also die Stiere, die wir erwähnt haben, auch Blut gespritzt wurde und auf dem man täglich Weihrauch verbrannt hat. Und es gab noch einen Tisch, Schulchan. Auf diesem Schulchan gab es die Schaubrote. Schaubrote, weil die sich selbst angeschaut haben. Je nach welcher sie verschiedene Meinungen, wie sie ausgesehen haben. Aber die waren entweder so ein bisschen wie ein V oder wie ein, wie nennt man das, Sira, ein Rowboat. Wie nennt man so ein kleines Boot?
Ein Ruderboot.
Ja, ein Ruderboot, ein kleines Ruderboot. Ja, nein, nicht ein Kanu. Es muss so breit sein und spitzig. Ja. Oder vielleicht war es überhaupt viereckig. Aber das macht jetzt nicht aus. Was wichtig ist, das Brot hatte so eine Form, dass das so ein Hohlraum dazwischen gibt, sodass eine Seite die andere Seite angeschaut hat. Das ist, dort hat man auch ein bestimmtes Gewürz, Schnebasiche Levona, aufgestellt hat, ja?
Okay.
Du hast eine Frage.
Nein, aber ich...
Du kamst zu einer Realisation.
Es gibt in türkischen Bäckereien solche Brote.
Das ist wohl möglich.
Ja.
Okay. Jedenfalls, es gab dann die Schnee Basiche Levona, man hat das alles, es gab Sidur Lecham Apanim und Sidur Basichin, das haben das alles so ordentlich aufgestellt mit jeder Sache an seinem Ort und das tat man jeden Schabbes. Am Freitag hat man das Brot gebacken und am Schabbes hat man das neue Brot gebracht und es gab zwei Gruppen Kohanim. Die eine Gruppe hat das alte Brot weggenommen, die andere hat das neue Brot reingebracht und es gab ein Wunder, dass das Brot die ganze Woche lang frisch geblieben ist, sodass man das am Schabbes verteilen konnte und es war schmackhaft. Das ist also Sidur Basichin. Uch Rabbi Yossi, der Tanya Rabbi Yossi Omer. Nach der Meinung von Rabbi Yossi, der gesagt hat, was ich jetzt schon vor erwähnt habe, Sileket Aishana Shacharit, Vesideret Achadasha Arvit, En Begach Klum. Es gibt eine Frage, es heißt, das Brot muss sein, Lifnei Hashem Tamid. Es muss immer vor Gott sein. Und die Frage ist, wie erfüllt man diese immer vor Gott? Eine Meinung ist, was ich erwähnt habe, dass eine Gruppe Kohanim die alte Brote weggenommen hat und gleich hat eine andere Gruppe die neue reingebracht. So dass eigentlich fortan Brot auf dem Tisch ist. Aber Rabbi Yossi ist der Meinung, dass sollte man die alte Brote am Morgen weggenommen haben und erst abends, aber vorabends, also nachmittags, die zweite Gruppe Broten gebracht hat, dann reicht das. Mani mekayem, wie erfülle ich mit dem Lifnei Hashem Tamid? Shelo ye shulchan belo lechem. Ja? Das ist jetzt ein bisschen nicht schlüssig. Wie es hier steht, heißt das, der Tisch darf nicht ohne Brot sein. Wenn das ist, was Rabbi Yossi sagt, dann haben wir ein Problem, weil er widerspricht nicht. Rabbi Yossi ist der sagt, es darf ohne Brot einige Stunden sein. Also hier ist etwas nicht schlüssig, bis man sieht, dass ein Sternchen dabei ist. Und das Sternchen führt uns zum inneren Kolophon, sei es denn, jemand hat eine neue Ausgabe und dort gibt es so eine Buchstabe und die führt uns irgendwo auf dem Blatt. Und da steht, Agirsa b'Melachot Tzaditet, der Text, wie er in der Gemara Menachot 99b ist, Shelo Yalin. Nicht, dass es Shelo Yehe Shulchan Blo Lechem, sondern Shelo Yalin Shulchan Blo Lechem. Ein Wort wird hier geändert. Nicht, der Tisch soll nicht ohne Brot sein, sondern der Tisch soll nicht übernächten ohne Brot. Solange es am gleichen Tag wieder Brot gibt, dann heißt das noch immer Tamid. Ja. Okay. Okay. Gut. Gut. Da war schon mit der Tobe Leila Kaschokolade. Wiederum haben wir hier eine Regel. Ja. Dass wir, dass, nämlich wenn etwas koscher ist nachts, dann ist es nach, für die ganze Nacht koscher. Lituye Mai. Um was zu bringen, sagt Gemara, Lituye Achilat Psachim. Das bezieht sich auf dem Essen vom Pesach-Opfer. Udeloke Rabbi Elazar ben Azaria. Und damit ist das eine Zurückweisung von der Meinung von Rabbi Elazar ben Azaria. Der Tani, wir haben eine Breita gelernt. Vachlu et abasar balayla azeh. Man soll essen das Fleisch an dieser Nacht. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, sagt Rabbi Elazar ben Azaria, steht hier balayla azeh. Balayla azeh. An dieser Nacht. Wenn er mal lahlan, an einem anderen Ort steht, auch gleiche Parasha, Vavarti beretz Mitzrayim balayla azeh. Gott sagt, ich werde durch das Land Ägypten ziehen an dieser Nacht und umbringen die Erstgeborene. Wann war das? Malalan Atrazot, dort war es Mitternacht. Afkan Atrazot, dann meinen wir auch hier Mitternacht. Und das heißt eigentlich, die Brachot gelernt haben, erinnern sich vielleicht, dass am Anfang von Brachot in der ersten Mishnah gesprochen wird von Dingen, die während der ganzen Nacht getan werden dürfen, aber die Chachamim haben dann gesagt, man darf nur bis Mitternacht. Mitternacht übrigens meinen wir nicht 00 Uhr, sondern wir meinen astronomische Mitternacht und es kommt darauf an, wo wir uns befinden. Sind wir an der östlichen oder westlichen Hälfte der jener Zeitzone, dann kann es vor oder nach 00 Uhr sein. Und damit es nicht zu leicht fällt, muss man auch noch Rechnung halten mit Sommer- und Winterzeit. Was haben wir hier? Vachnut abasar balayla zeh. Wir haben eine Meinung von Rabbi Elazar ben Azaria, der sagt, von der Tora her darf man nur bis Mitternacht essen und nicht während der ganzen Nacht. In der Mishnah in Masechet Brachot darf man theoretisch während der ganzen Nacht. Die Chachamim wollten nur, dass Menschen nicht dazukommen, um Fehler zu machen, und deshalb sollen sie vor Mitternacht fertig sein. Aber hier haben wir eine Meinung, die sagt, es ist überhaupt von der Torah nur bis Mitternacht. Und deshalb ist es wichtig, dass die Gemara hier sagt, unsere Mishnah weist diese Meinung von Rabbi Elazar ben Azaria zurück, akzeptiert es nicht. Eigentlich darf man Pesach-Opfer während der ganzen Nacht essen. Und aber es gibt hier eine Mitzvah mit Rabbanan, das früher fertig zu machen. Okay. Dann gibt es eine interessante Tosafot hier, der noch etwas bemerkt. Das ist auch interessant, weil wenn wir in Masechet Brachot, in dieser ersten Mishnah, sprechen wir auch von Dingen, die während der ganzen Nacht koscher sind, wo es keine Takana mit Rabbanan gibt, die verpflichten soll, dass man die Dinge vor Chatzot macht. Oder wenigstens ist es unklar. Tosafot kommt zu uns hier zu sagen, dass sogar bezüglich des Aufstellen auf dem Altar von jene Körperteilen der Opfer, die verbrannt werden, dass auch dort Chatzot eine Rolle spielt. Sagt die erste Tosfot hier auf Seite Chaf Alef Amud Alef, Ulekter Chalavim Weberim Kol Alayla Ad Aboker steht, ja? Ich tief muss das heißen, ja? Bitte, eine Sekunde. Schon immer, eine Sekunde. Ich tief, ja. Kol Alayla Ad Aboker. והיינו זק תוספות דווקא שנתעכלו האיברים קודם חצות, ששלטה בין האור. Es muss sein, dass die Evarim, diese Glieder, שנתעכלו, sie haben angefangen verzehrt zu werden vom Feuer, קודם חצות vor Mitternacht, ששלטה בין האור, sie haben angefangen zu brennen. Aber אם לא משלה בהן, ja, wenn sie nicht, Wenn das Feuer sie noch nicht angefangen hat zu erfassen, erwischen, ja, sagt er, en nim shachin achar chatzot. Was heißt en nim shachin achar chatzot? Das ist ein bisschen unklar hier. Nebenan gibt es auch einen Kommentar, das muss man ein bisschen anders lesen. En niktarin achar chatzot. Kedamar Rabbi Yochanan Sof Perkama de Yoma, das ist eine Meinung von Rabbi Yochanan in Masechet Yoma. Die Masechet Yoma ist die Masechet, die sich mit Yom Kippur auseinandersetzt. Und was hier eigentlich steht, ist, dass auch im Bet HaMikdash Chatzot eine Rolle spielt. Sollte man angefangen haben, mit dem, also man hat es schon auf dem Altar gestellt, aber es ist noch nicht ganz verzehrt und vielleicht vom Feuer her, man hört man noch mal so ein Pack, Pack, wenn das Fett erhitzt wird und es fängt dann hier zu brennen und dort in Kontakt zu kommen mit Saft vom Fleisch und was kann abspringen vom Altar und man will es wieder draufstellen. Solange man angefangen hat, dann wird es weiter geopfert während der ganzen Nacht. Aber sollte man gewartet haben bis Chatzot, dann wird man nach Chatzot das nicht auf dem Altar stellen. So sagt das Wort. Jetzt kommen wir zur Frage, was ist mit Pesach? Mit dem Pesachopfer. Sehr interessant, das Wort. Lituya Achilat Psachim, vierte Zeile von Tosfot, das ist die, links auf dem Blatt. Lituya Achilat Psachim, Udloka Rabbi Elazar ben Azaria, das ist das Zitat von Agmara, sagt Tosfot jetzt, Mem, das steht für Mikol Makom, immerhin, Nireh ist meine Meinung, also es sieht so aus, der Alacha Rabbi Elazar, dass der Alacha doch nach Rabbi Elazar geht. Der Ike Stama Be'arve Psachim, es gibt eine Stame Mishnah, eine Mishnah ohne Attribution, normalerweise sind Mishnayot ohne Attribution Mishnayot, die die Halacha darstellen. Der Kai Kavater, diese Mishnah, ist einverstanden mit Rabbi Elazar ben Azaria. Nein, wir haben eine Mishnah gelernt. A Pesach Achar Chatzot, nach Mitternacht, was ist mit dem Pesachopfer? Metamet Hayadaim, das Opfer wird Tameh und macht die Hände Tmeim. Ja, das heißt, es ist nicht mehr als Opfer geeignet. Wir kennen uns so auch Mishnah bei Ezer und Mekoman. Es gibt eine Mishnah Ezer und Mekoman, die wir täglich zu Korban, im Korbanot Teil des Gebetes sprechen, wenn wir die Zeit dafür nehmen. Ich hoffe, man soll, okay. Bezum Koman. Übrigens, wenn man es nicht schafft, um die ganze Korbanot zu sagen, ist es auch gut, wenn man jeden Tag einen Teil sagt und zum Beispiel nach einer Woche wird man das Ganze gesagt haben. Und natürlich, wenn man immer sehr wenig Zeit hat, weil man es irgendwie nicht schafft, ist es okay, das ist ein Thema für sich. Im Koman, dort steht am Ende Bechor va Maser va Pesach Kodashim Kalim, ja, Shchitatan Bechol Makam Bazara V'daman Taun Matan Echad Bilvad Shchitan Keneged Esot. Also das erstgeborene männliche Tier, das einem Kohen gegeben wird, das zehnte Tier, das geboren wurde, Maser, und das vom Eigentümer gegessen wird unter Berücksichtigung der Regeln der Heiligkeit, und war Pesach und das Pesachopfer sind leicht heilig, also ist normale Heiligkeitsstufe. Sie dürfen überall im Tempelhof geschächtet werden. Man muss Blut an einem Ort, mach nicht aus wo, auf dem Altar spritzen. Es muss immerhin aber dort sein, wo unten die Rinne ist, dieser Yesod. Und dann Shinabachilatan, sie sind anders, wenn man sie isst, gibt es unterschiedliche Regeln. Und beim Pesachopfer heißt es, Ve'en und Echel ala at Chatzot. Man darf ihn nur bis Chatzot essen. Dann haben wir doch zwei Mishnayot, die auch sagen, nur bis Chatzot. Ustama besof perkaman brachot, gabe maase, uva'u banav shel Rabban Gamliel, mi bet amishte. Es gibt auch die Geschichte, was brachot, wo die Kinder von Rabban Gamliel von einem Fest kamen, von einer Hochzeit, und zwar schon nach Chatzot. Amarim hat er gesagt, kol ma shemro chachamim at Chatzot, mitzvotan at shel elmud ha-shachar. Überall, wo die Chachamim gesagt haben, dass die Mitzvah bis Mitternacht ist, ist die Mitzvah eigentlich bis am Morgen, aber die Chachamim haben gesagt, nur bis Mitternacht, damit der Mensch nicht warten soll, damit er nicht dazu kommt, um einen Fehler zu machen und zu lange zu warten und es versäumt, seine Pflicht zu erfüllen oder sie zu spät erfüllt. Ve'ilu aber, Achilat Pesachim, lo katani, dort wird nicht erwähnt, dass man das Pesachopfer während der ganzen Nacht essen darf. Umokila, Rabbi Elazar ben Azaria, Damar Chatzot. Und man erklärt, dass der Meinung von Rabbi Elazar ben Azaria, der sagt, dass man nur bis Chatzot essen darf, folgt. Wie im Ken, aus diesem Grund, man muss darauf achten, dass man die Matzah nachts, am Sedernacht, vor Mitternacht isst. Auch die letzte Matzah, die man isst, die Afikoman, muss man vor Mitternacht essen. Die Die Pflicht, Matzah zu essen, ist eine Pflicht von der Torah. Und wenn es eine Pflicht von der Torah ist, Matzah zu essen, dann muss man das vor Chatzot machen. Aber bei Halel, Shelachar Afikoman, en lachmir kokach shalom bin Rabbananu. Das Halel darf man auch nach Mitternacht sprechen. Aber die Matzah soll man vorher essen. Es gibt natürlich auch eine andere Meinung. Eine andere Möglichkeit, die sehr wichtig ist, das ist eigentlich, was wir normalerweise annehmen. Nämlich, die Mitzvah ist während der ganzen Nacht, aber die Chachamim haben eben, wie wir gesehen haben, gesagt, mach es vor Mitternacht. Die Halacha befolgt nicht Rabbi Elazar ben Azaria. Aber wir müssen trotzdem vor Chatzot essen, weil die Chachamim eben gesagt haben, dass man vor Chatzot essen muss. Und Afikoman steht doch für Korban Pesach. Und Korban Pesach musste man deshalb vor Chatzot essen. Und deshalb muss man auch Afikoman vor Chatzot essen. Das ist die Alternative. Hadran alach hakorel mafreya, hadran alach hakorel mafreya, hadran alach hakorel mafreya. Mazal tov, wir haben den Perek zu Ende gelernt. Ich will nur eine Zeile von der nächsten Mishnah, vom nächsten Perek lesen. Hakoret ha-Megillah, Omed ve-Yoshev. Wenn jemand die Megillah liest, ob er jetzt steht oder sitzt, Kera'a echad, einer hat gelesen, Kera'ua shnaim, oder zwei haben gelesen, zwei meinen wir damit nicht, eine nach dem anderen, weil das ist einer, die beide zusammen machen eine, sondern zwei gleichzeitig, Yatzu haben sie ihre Pflicht erfüllt. Alles andere lesen wir nächste Woche. Mazel Tov!